Willkommen hier zu dieser neuen Folge Track Limit, unser Formel 1 Podcast. Neben mir sitzt wieder Marcel.
Herzlich willkommen zu einem neuen aufregenden Rennen. Und neben mir sitzt der Jonas. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen.
Ja, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
Ja, super entspannt. War ja.
Es war wirklich entspannt.
Es war ein ruhiges Wochenende. Mhm. Aber das bringt uns die Frage des heutigen oder das große Thema des heutigen Podcasts. Ist Monaco denn noch zeitgemäß 2024? Dem wollen wir mal ein bisschen auf den Grund gehen. Mhm. Und positive und auch negative Punkte zum Monaco Grand Prix kriegen wir doch, denke ich mal, gut zusammengetragen.
Ich denke auch. Also Eindrücke gab es ja viele.
Einige.
Sehr, sehr viele.
Einige. Auch Leitplanken eingedrückt.
Oh mein Gott, warum habe ich den jetzt gerade nicht kommen sehen?
Ja. Okay. Aber wir fangen mal wieder mit den Track Facts an. Kurz abgerissen. Wir waren in Monaco, in Monte Carlo zum Monaco GP. Es gab 78 Runden zu fahren auf der, ich glaube, es ist die kürzeste Strecke dieses Jahr mit 3,3 Kilometer. Der Rundenrekord liegt bei 1 Minute 10,1.
Boah.
Das ist heftig. Von Lewis Hamilton, 2019 aufgestellt.
Krass.
Und die meisten Siege und die meisten Poles hat Ayrton Senna geholt.
Mhm. Da sind wir auch bei meinem persönlichen Highlight, das McLaren-Livery vom Wochenende. Das war wunderschön.
Absolut, absolut. Und es war auch sehr häufig im Bild, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe es geliebt. Diese gelbe Farbe, die dann wirklich so rausgestochen hat.
Ich finde, wir brauchen dauerhaft ein gelbes Auto.
Fehlt im Feld.
Das fehlt einfach. Es gibt so viele dunkle Fahrzeuge jetzt gerade dadurch, dass die Teams ja probieren, überall jeden Zentimeter Lack zu sparen. Aber so ein knallgelbes Formel-1-Auto.
Es war einfach nur schön. Auch die ganze Boxenanlage und sowas von McLaren, alles in dieser Farbkombination, diesen gelb-grün gehalten, so als Anlehnung auf Ayrton Senna.
Das war echt schön.
Es ist wirklich ein bildschönes Design. Die Leute, die es nicht gesehen haben, schaut es euch mal an. Gebt es mal kurz bei Google ein, McLaren Monaco 2024. Dann seht ihr das. Und zwischen den Ferraris, zwischen dem Rot und dem das Gelb, es war einfach schön.
Ja.
Weil die Ferraris, ich finde, was mir bei diesem Rennen extrem aufgefallen ist, die haben ja diese HP-Logos, dieses Weiß. Das war am Anfang so ein kleiner Störfaktor. Aber es erinnert mich sehr, dieses Rot, wie es jetzt genutzt wird, plus dieses Weiß am Frontflügel, ein bisschen am Heckflügel, erinnert mich extrem an Michael Schumachers Design. Es muss, glaube ich, 2006 oder so gewesen sein, wo er das hatte. Und das kam so, diese Oldschool-Vibes kam auf jeden Fall dieses Rennen 100% wieder zu tragen.
Ich muss sagen, ich finde ja bei dem Ferrari dieses neue HP-Sponsoring nicht nur doof. Also ich finde gerade so dieser Heckflügel, der ist schon echt geil. Also ich finde, da passt auch das Weiß und auch das HP-Logo. Was ich aber echt störend finde, ist bei diesem Sponsoring auf den vorne an der Vorderachse über den Rädern, da gehen ja nochmal so leichte Cover lang, Aerodynamikteile, und da haben die halt das HP-Logo irgendwie so komplett random draufgeklatscht und es sieht auch auf den Kameraperspektiven im TV dann echt mies aus, weil die so verzerrt sind.
Definitiv.
So, aber mit dem Heckflügel gebe ich dir recht, das ist richtig mal.
Heckflügel, Frontflügel, es hat irgendwie was Besonderes gehabt.
Ja, und die Kombination, die in Monaco war einfach schön.
Ja, definitiv. Also wir haben wieder ein optisch schönes Rennen erlebt. Monaco ist halt immer wieder was Besonderes. Die ganzen Yachten, die dann immer wieder anlegen, das sind ja nicht nur die Superreichen, das ist so die Super-Superreichen, die 1% der 1% Leute, die da so auffahren. Und das hat halt immer wieder was Besonderes. Und wenn man, ich war privat selber schon mal kurz vor dem Grand Prix sozusagen in Monaco, das hatte ich dir ja die Bilder gezeigt die Woche. Und wenn man das so sieht, diese Tribünen und wie das alles drumherum, das muss echt schon ein wunderschönes und geiles Erlebnis sein.
Ich glaube auch. Und wenn die Fahrzeuge dann da an einem so 2 Meter neben einem vorbei ballern und auch die Tribünen, ist das ja alles so super nah. Und das ist
Wahnsinn.
Irgendwie, wenn man auf der Tribüne sitzt, dann sieht man vor sich die Autos, dann hinter einem fahren die wahrscheinlich. Also das ist ja nicht viel Platz, das sind dann, keine Ahnung, 20 Meter hinter einem fahren die dann die Runde zu Ende.
Definitiv.
Das ist, glaube ich, echt absurd, das mal live zu erleben.
Absolut. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal in die Trainings ein bisschen ein. Bei Monaco ist so, man fängt schon an, die Trainings zu gucken, weil es kann jeden Moment was passieren. Im Training, im Qualifying. Und auch eines meiner tatsächlich Jahreshighlights ist der Monaco Grand Prix. Also
Ja.
nicht so der Grand Prix, sondern eher das Qualifying.
Ja, es ist so dieses, weil auch im Training schon die Teams sehr viel rausholen, weit ans Limit gehen, super nah an die Banden fahren und so. Weil man halt jede Runde braucht, um wirklich im Qualifying dann die perfekte Zeit hinhauen zu können.
Definitiv.
Da merkt man einfach, da ist die Spannung so, die baut sich gar nicht erst auf.
Die
sondern
ist schon
da
da.
ist so, die erste Outlap im ersten Training ist
Ja.
eigentlich schon so, okay, jetzt Reifen auf Temperatur und let's go.
Genau, genau. Das ist das Besondere irgendwie
ja.
an Monaco. Und deswegen, das ist so auch einer der Positivpunkte, die man dem Monaco Grand Prix anrechnen muss. Vom ersten Training bis zum Rennen ist alles spannend. Also wirklich spannend, weil jede Sekunde kann halt was passieren. Inwieweit man so eine Spannung aufrechterhalten kann, da kommen wir dann gleich im Rennen nochmal dazu. Weil
ja.
da ist meiner Meinung nach im Rennen, ist, es war ein Rennen, aber so ein Rennen habe ich selber noch nicht gesehen. Also
ja.
kommen wir gleich dazu.
Lass darüber ja. gleich sprechen,
genau.
Weil ich habe da auch eine sehr, sehr feste Meinung zu.
Ja,
ich
sehr
sagen.
Geil. Bin
aber,
ich gespannt. Bin ich gespannt. Ja, Trainings waren eigentlich relativ unspektakulär. Verstappen hatte einige Probleme.
Boah, es war absurd.
Oder Red Bull allgemein hatte
ja,
extrem Probleme.
Ja, es war absurd,
Probleme.
Wie viele Probleme eigentlich, ne? Also,
ja.
So wie man Red Bull die letzten Rennen oder gerade letztes Jahr ist halt dann dieser brutale Kontrast, wie die da gewirkt haben, war jetzt so Monaco auf einmal so, oh, okay, es ist doch nur irgendein Team, was halt schaut, in den Punkten zu sein, ne?
Das ist krass.
So von der
also,
Performance.
Vom Gefühl her, du hast dich ja schon, wir haben zusammen das erste Training geguckt und hast dich schon sehr so, oh krass, das wird ein spannendes Rennen oder so ein spannendes Wochenende. Und ich dachte mir so, ah, ich vertraue dem Verstappen nicht. Erst nach dem Qualifying, dann können wir sehen, wo sie stehen. Und ja, das erste Training hat Lewis Hamilton angeführt.
Das war krass. Ich hatte allgemein bei Mercedes den Eindruck, dass die das gesamte Wochenende über nach dem Upgrade in Imola sind die jetzt nach Monaco gekommen, sind rausgefahren und in, also das gesamte erste Training hat so den Eindruck gemacht, so okay, die sind sehr schnell.
Definitiv.
Warte. Die könnten um den Sieg mitfahren. Dann erstmal schön die schnellste Rennrunde hingehauen im ersten Training. Verstappen auch irgendwie nicht mal ansatzweise dran gekommen.
Ja, auf P11 ist er gelandet.
Ja, also ja, wirklich brutal. Leclerc war auch sehr stark. Sainz war im ersten Training irgendwie 6 Zehntel hinter ihm so. Also irgendwie gerade Mercedes mit Hamilton und Leclerc mit Ferrari, so, die haben da vorne erstmal ein bisschen gezeigt, so in welche Richtung das Wochenende geht. Und ich muss sagen, das hat halt schon sehr... Das hat mich einfach gefreut, dass das mal ein anderes Wochenende ist als so dieses typische, okay, Red Bull ist der Favorit und mal schauen, ob die anderen es schaffen, Red Bull einzuholen. Das war einfach mal was Neues.
Definitiv, auch nach dem zweiten Training, als Leclerc das Ganze, also Leclerc hat das zweite Training angeführt und Hamilton auf P2. Das waren wieder so zwei Ausrufezeichen, wo ich dachte so, ah, ich vertraue dem Braten immer noch nicht, weil Verstappen hat den vierten Platz dann hingelegt. Und ich dachte wirklich,
ja, aber er war mit soften Reifen langsamer als Leclerc mit Mediums. Ne?
Ich vertraue ihm in den Trainingssessions trotzdem nicht. Nach Imola ist das komplette Vertrauen in den Trainingssessions, was Max Verstappen angeht, hinüber bei mir. Also wirklich erst Q3, dann sehen wir, was er wirklich kann. Und das Qualifying hat Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zu den Highlights des Jahres, was ich meinte. Für mich ist der Monaco Grand Prix eines der Highlights wegen dem Qualifying.
Auf jeden Fall.
Das Qualifying ist, glaube ich, sogar das Highlight des Wochenendes, weil man sitzt mit einer Spannung vor dem Fernseher und du siehst, wie die fahren ja nicht mal mehr Zentimeter an die Leitplanke ran, die fahren an die Leitplanke ran.
Die
Leitplanke
schieben,
ist die Ideallinie
die
geworden.
Die schieben in der Kurve die Leitplanke nochmal so im Idealfall um 5 Zentimeter weiter zur Seite, dass man dann noch 5 Zentimeter mehr Platz hat.
Unglaublich, unglaublich. Mit den
das hat ja auch zu einem riesen Problem geführt. Mit den Banden, weil die normalen Leitplanken, also das ist halt wie man eine Leitplanke kennt,
genau.
Dann ist ja diese Folie draufgeklebt, die zwar auch einiges aushält.
Wo die Sponsoren sozusagen zu sehen
genau,
sind.
Und wenn die Fahrer dann mit den Rädern wirklich an der Leitplanke beziehungsweise an dieser Folie langfahren, dann kann es halt passieren, dass sie da auch mal die Folie wegreißen.
Ja,
ich hatte es die letzten Jahre nie so schlimm in Erinnerung. Das war nie ein Problem. Ich muss mir nochmal von letzten Jahr oder so Aufnahmen angucken, ob die an den Stellen gar keine Werbung hatten. Aber irgendwie, es war ein Problem, was so aufgetaucht ist.
Ja.
Norris ist deswegen im Q1 sogar fast rausgeflogen, weil er kurz vor Schluss hat er sich irgendwie 2 Quadratmeter von dieser Werbebeklebung im Unterboden verhangen.
Und schade, dass man das nicht im Newsfeed, im Livefeed sozusagen gesehen hat. Also das haben sie gar nicht so eingeblendet.
Ja, wahrscheinlich aus sehr guten Gründen. Die wollen ja auch nicht zeigen, dass hier irgendwas bei der Formel 1 nicht perfekt abläuft. Da muss er halt nochmal kurz in die Box fahren, weil der gesamte Unterboden einfach mit dieser Folie verschmutzt war und dann die Luft überhaupt nicht so schön die ganzen Kanäle da lang gehen konnte und das hat unendlich viel Zeit gekostet. Und dann gerade so auf dem letzten Versuch in Q1 nochmal gerettet, um in Q2 dann fahren zu können.
Definitiv. Also das war auch so dieser Spannungsfaktor. Das war ja wirklich kurz vor Schluss. Er musste raus, die Outlap musste schon gepusht werden. Und dann hat er noch Verkehr gehabt, der letzte Kurve. Aber da konnte man schon so abschätzen, okay, er hat noch eine Runde.
Ja, aber die muss trotzdem
sitzen. Und man muss sagen, das war die wichtigste Runde des Wochenendes für Norris. Weil wenn er die verkackt hätte oder einfach mal einen kurzen Quersteher gehabt hätte, wäre er weiter hinten gestartet und du kommst in Monaco nicht vorbei. Ja. Nach dem Start. Also deswegen sage ich, dieses Qualifying, das ist so ein spannendes Gesamtpaket. Ich habe mir in der Zwischenzeit gerade nochmal die Aufnahmen von letzten Jahr angeguckt und da waren die Leitplanken zwar leicht zerflattert im Qualifying, aber nicht so stark wie dieses Jahr.
Ja.
Also das ist wirklich heftig und mir ist im Rennen auch aufgefallen, die haben dann an diesen Punkten, an denen es wirklich häufig war, haben sie einfach die Werbebanden weggenommen und normale Leitplanken hingemacht. Weil wenn das im Rennen passiert, da irgendwas im Unterboden, da passiert ein Unfall etc.
Das versaut einem ja alles.
Komplett.
Also das ist vor allem auch so ein Random-Faktor, finde ich, den brauchst du auf einer Rennstrecke nicht.
Kann man drauf verzichten dann. Wenn dann auf einmal die Aero weg ist.
Ja, vor allem, wenn es dann nur wegen so einer dämlichen Werbebande ist, die da eigentlich nicht sein muss. Also
definitiv.
An der Stelle. Aber mit Runde zusammenbekommen und Q1 so nach vorne fahren und so, hat man ja bei Perez ganz gut gesehen.
Mhm.
Das sah nicht so schön aus für ihn.
Das war es irgendwie nicht.
Also Q1... Das ist ein neues Level von, es ist wirklich so ein neues Level, was geunlockt wurde. Perez in Q1 raus. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was war da los?
Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als das passiert ist. Ich habe es nicht geglaubt. Das Q1 einfach mal Game Over für Perez.
18. Im Red Bull.
Und vor allem, da denkt man jetzt, okay,
Zunoda war weiter vorne.
Daniel auch, ne? Da denkt man, das ist jetzt die Blamage des Wochenendes, aber das kommt noch.
Ja,
da kann ich noch drauf freuen. Aber,
aber das hat dann gezeigt, dass dieser Red Bull wirklich auf der Strecke gar nichts drauf hat. Max hat ja auch sehr oft gesagt, dass es dran liegt, dass der Red Bull auf den Curbs oder auf Bodenwellen einfach nicht so gut klarkommt und da gibt es natürlich in Monaco ein bisschen was, gerade im zweiten Sektor, im Mittelsektor, bevor es in den Tunnel reingeht, nach dieser Haarnadelkurve, wo man über den Bürgersteig drüber fahren muss und so da. Du kommst um die Bodenwellen und Curbs in Monaco nicht drumherum.
Ich freue mich ja, dass du Perez gerade so verteidigen möchtest, aber zum Warum? Vergleich, Verstappen ist eine 10.5 gefahren in derselben Session und Perez eine 12.0. Anderthalb also, Sekunden.
Wo habe ich denn jetzt Perez verteidigt?
Du hast gerade das Auto schlecht geredet und damit kam mir das so vor, als würdest du sagen, ja gut, der Perez, das...
Nee, also, dass er in Q1 auf P18 rauskommt, dafür gibt es absolut keine Verteidigung.
Ja.
Das ist einfach nur eine miese Performance gewesen von ihm.
Okay, habe ich falsch wahrgenommen.
Aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das Auto für die Strecke dieses Jahr einfach nicht das Erfolgskonzept war.
Mhm.
Weil wenn selbst Max nur auf P6 im Qualifying landet,
das
dann
stimmt.
Ist es eigentlich ein sehr großes Ausrufezeichen.
Apropos Perez, das war jetzt eine richtig schlechte Performance. Und zu Perez kommen wir auch nochmal. Aber es gibt was zum Thema Fahrermarkt. Ein Update zu Perez. Red Bull soll angeblich einen Einjahresvertrag für 25 ihnen angeboten haben. Und Perez hat es abgelehnt, weil er gerne einen längeren Vertrag hätte.
Oh, ja, also ich verstehe es.
Mutig.
Weil ja klar ist, was nach diesem einen Jahr passiert.
Ja.
Dass das dann nur nochmal so Lückenfüller ist. Und das im Grunde genommen so, es würde ihm ja die Möglichkeit geben, einfach nochmal ein Jahr Formel 1 zu fahren, wenn er Bock drauf hat. Mhm. Aber es ist klar, danach ist da erstmal Sackgasse, da braucht er irgendeine Alternative.
Genau. Oder ablehnen war das falsche Wort. Er hat einen Gegenvertrag vorgelegt, wo drin steht, bitte 2 Jahre unterschreiben.
Also aus Perez Sicht kann ich es verstehen. Ich verstehe es aber auch auf jeden Fall aus Red Bulls Sicht. Wobei ich sagen muss, ich persönlich hätte ihm wahrscheinlich nicht mal einen Vertrag gegeben.
Ja. Er hat aber einen guten Start. Na gut, hat er letztes Jahr auch. Ne?
Ja, und bis dann, Miami war es gut. Und jetzt dieses Jahr Miami war wieder dieser Wendepunkt, wo es dann bergab ging. Also muss man einfach so sagen, ob es jetzt seine Schuld ist, komplett. Aber
und ich kann mich erinnern, bei Perez Vertragsverlängerungen waren immer nach dem Monaco GP wurden die bekannt gegeben.
Ja,
aber dann ist auch erstmal
der Druck wieder raus. Und dann muss man vielleicht doch nicht mehr so gut performen. So.
Ja, also ich glaube, bei dem Thema Red Bull und Fahrersitz, wenn wir die nächsten 2 Wochen nichts hören oder die nächsten 3 Wochen, dann ist Perez, glaube ich, raus.
Was ich ultra spannend fand, weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, das habe ich am Rande aufgeschnappt gehabt, dass bei Visa Cash App jetzt wohl die Tendenz dahin geht, dass sie sowohl Tsunoda als auch Daniel für die nächste Saison behalten wollen.
Okay, interessant.
Was dann wieder sehr mystisch für Liam Lawson aussieht.
Die wollen doch jetzt nicht. Nee, das kann ich mit Lawson in Red Bull. Nee, das kann ich nicht verstehen, oder?
Nee. Nochmal abwarten. Den nächsten Fahrer einfach in der Hinterhand behalten.
Okay, also als Fanboy, ja. Als Ricardo-Fanboy, let's go.
Ja, aber so aus.
Aber sportlich gesehen ist es schon die falsche Entscheidung.
Ja, komplett, ne?
Ja.
Also aber vor allem, weil Lawson ja wirklich gut performt hat und so bei Red Bull eigentlich ein Sitz mal angebracht wäre für ihn, ne?
Ja, oder Tsunoda zu Red Bull, aber da gibt es ja eher Tsunoda zu Aston Martin Gerüchte.
Genau, wegen der Connection zu Honda. Aber also diese ganze Thematik in der Red Bull-Familie, also beim richtigen Red Bull-Team und bei Visa Cash App, das ist irgendwie gerade so verkorkst. Die haben auf der einen Seite zu viele Fahrer, auf der anderen Seite irgendwie wollen die gerade keine Moves machen, weil da im Hintergrund wahrscheinlich noch so viel
abgeht. Diese Honda-Affäre, weiß auch, Affäre kann man es auch nicht.
Hast du den einen Shot gesehen?
Im Training war der, glaube ich.
Oder im Qualifying? Nee, im Qualifying, glaube ich, war es, wo Leclerc hat eine Zeit rausgehauen gehabt, relativ am Anfang vom Qualifying. Ich glaube, es war sogar noch Q1. Und dann ist Max auf seine schnelle Runde gegangen und man weiß so, okay, wenn Max rausfährt, alle Kameras auf ihn, man sieht unten schön die Sektorzeiten eingeblendet, so jetzt geht's um alles und sehr wahrscheinlich wird's dann irgendwie die Pole.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich auch von dir so die Erwartung gewesen.
100% war das meine Erwartung.
Nachdem du den Zeiten im Training nicht vertraut hast. Ja, und dann kommt da eine Zeit, die ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, die aber ein gutes Stück hinter Leclerc war. Ich glaube, es waren 2/3 Zehntel. Und nachdem Verstappen über die Ziellinie gefahren ist und die Runde abgeschlossen hat, kam direkt die Zeit nochmal eingeblendet.
Ja.
Und dann kam der Cut zu Christian Horner und er hat einfach nur richtig verwirrt auf den Screen geguckt am Kommandostand. Also es war so dieser Blick so, hä, warte, was? So langsam sind wir?
Ja, genau. Das, aber so ich glaube, Horner verwirrt. Hat in dem Moment das gecheckt, was ich selber dann vom Fernseher gecheckt habe, wo ich mir dachte, so mit einem leichten Schmunzeln, gebe ich ehrlich zu, habe ich so gedacht, so, okay, das könnte spannend das Wochenende
werden. Ja, okay, gut, das läuft nicht nach Plan, so wie es aussieht bei denen.
Und
hast du auch mitbekommen, dass Newey wieder zurück war?
Das hat sich so langsam hochgeschlichen. Ja. Ich meine, nicht hochgeschlafen, das ist was anderes.
Aber er war ja eigentlich privat in Monaco.
Genau, am Freitag noch in Privatkleidung. So
mal. Ja, aber generell war er nur privat überhaupt vor Ort.
Ja, ja,
Und dann
Samstag hat er dann, glaube ich, schon ein T-Shirt angehabt zum dritten freien Training. Und zum Qualifying saß er mit am Kommandostand.
Ja, also der wurde immer mehr weiter integriert. Aber ich finde es halt einfach nur interessant, weil eigentlich sollte er sich ab jetzt ja nur noch auf den RB17, auf das Hypercar konzentrieren, um das noch abzuschließen, bevor er das Team verlässt. Und sollte eigentlich mit den Formel-1-Wochenenden gar nicht mehr so viel zu tun haben.
Ja, ja.
War jetzt halt privat in Monaco. Ja, du, und zufälligerweise läuft es dann nicht. Und dann, ja, kann man ja nochmal in der Garage vorbeischauen.
Mal gucken,
Notizbuch war ja auch mit dabei. So, und dann mal gucken, ob man das Problem gefixt bekommt.
Mhm.
Aber das Problem war dann so groß, dass er wieder am Kommandostand im Urlaub sitzen musste. Und der hat es trotzdem nicht hinbekommen, ne?
Ja, war vielleicht zu wenig Vorbereitungszeit. Der Freitag hat vielleicht gefehlt.
Aber es ist halt, wenn man jetzt so dann die Statements von Horner hört, irgendwie, ja, so wichtig ist Newey jetzt auch nicht. Es hing ja nicht an einer Person und das Team ist auch so gut aufgestellt. Hm. Es sind halt Zufälle, dass der Weggang bekannt gegeben wird und auf einmal läuft es nicht mehr.
Richtig. Für mich ist es weiterhin erstmal ein Zufall, aber wenn jemand wie Newey oder sagen wir mal ein Horner geht oder sowas, das merkst du erst viel, viel später. Mhm. Also du hast ja das Auto gebaut, das ist auf deinem Setup, wie es da ist. Das heißt, im nächsten Rennen, nur weil die eine Person das Rennen vorher raus ist, ist es im nächsten Rennen eigentlich nicht schlecht.
Ja.
Aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr Newey in dieser Setup-Entwicklung an einem Wochenende mit beteiligt ist.
Ja, ich glaube schon, dass er da sehr ein Auge drauf hat.
Mhm.
Weil ansonsten wäre er nicht so weit mit in der Garage am Rennwochenende integriert. Weil er steht ja immer da, schaut sich immer die anderen, oder er stand immer da, hat sich immer die anderen Autos angeschaut. Jetzt dieses Wochenende gab es auch ein, zwei Szenen, wo er dann mal um den McLaren drum gelaufen ist und so. Also ich glaube, die wissen, dass sie einfach dieses Jahr nicht in der komfortablen Situation sind wie letztes Jahr.
Ja. Definitiv.
Das wird sehr deutlich, auch wenn man sich die Punkte jetzt nach dem Wochenende mal anschaut.
Mhm.
So der Vorsprung, der wird immer kleiner.
Ja, definitiv. Aber apropos Vorsprung wird kleiner. Das war eine blöde Überleitung. Ich wollte eigentlich fragen, wer war dein Highlight des Qualifyings?
Das Highlight vom Qualifying?
Also gab es einen Fahrer, wo du sagst so, okay, der hat rausgestochen, den müsste man jetzt eigentlich mal lobend erwähnen.
Ja, du, also ich persönlich würde, klar, Leclerc muss man positiv erwähnen.
Jawohl, aber Leclerc hat die Pole geholt.
Was hat ein Piastri so weit vorne gemacht? Also auf der 2, der war ja auch mal wirklich super gut.
Definitiv, ja.
Der hatte so ein starkes Wochenende, auch ziemlich konstant.
Mhm. Ich finde, Leclerc hat eine übelst brutale, heftige Runde hingezimmert, ja. Und dann ist er in seine letzte Runde gegangen und hat das Ganze nochmal gepusht. Mhm. Und das hast du richtig auf der Startzielgeraden gesehen, wie er da wieder, so wie Verstappen letztes Jahr, so richtig an die Wand rangeballert ist. Und das war wirklich ein Ritt auf der Kondonkugel, was da Leclerc dieses Jahr hingezaubert hat.
Mich hat Leclerc generell dieses Wochenende sehr an Verstappen letztes Jahr erinnert.
Ja, ja,
also diese Confidence von vornherein im Training super früh ans Limit gegangen.
Mhm.
Der hat ja zum Teil mehr als das halbe Training einen Vorsprung von 6 Zehnteln auf die zweitbeste Zeit. Das
ist krass.
Also der hatte einfach sein ganz eigenes Trainingsprogramm gefahren und ist da seine Runden gefahren in einer komplett eigenen Liga. Hat im Qualifying, gut, Q1 sah es dann nicht so überlegen aus. Da war er zwar schnell, aber er war nicht so super schnell wie im Training davor immer. Aber er hat sich ja im Qualifying dann immer weiter gesteigert.
Ja. Aber dieses nur Vierter heißt 0,09 Sekunden.
Ja.
Nur Vierter zu P1.
Ja.
Also Verstappen war Zweiter in Q2. Das ist auch traurig, ne? Perez auf P18 schon raus und im Q2 fährt Verstappen einfach mal auf P2.
Das ist brutal. Das zeigt aber auch den Unterschied zwischen den beiden Fahrern.
Punkt. Ja, Verstappen ist ein einmaliger Fahrer. Fahrerisches Talent ist bei ihm grandios und wird man, glaube ich, die nächsten Jahre so nicht mehr sehen.
Mhm. Auf jeden Fall. Aber er hat auch dieses Wochenende, was ich sehr, also das war so der Moment, wo ich für mich beschlossen habe, okay, es wird kein Red Bull-Wochenende, wo er am Funk gesagt hat, dass sich das Auto wie auf der
Kartbahn oder sowas
anfühlt. Nee, dass es sich wie auf der Messerspitze anfühlt.
Ah, gleich am ersten, nee, das war im Qualifying, oder was?
Nee, es war, ich glaube, es war im zweiten Training. Aber das hat mich dann an das Interview von Albon erinnert. Das hast du bestimmt auch gesehen, wo er mal erklärt hat, was also wie es ist, wenn Max ein Auto hat, was ihm taugt. Mhm. Was dann immer präziser auf der Vorderachse wird, immer direkter und dadurch für super viele Leute schwer zu fahren. Was dann auch erklärt, warum zum Beispiel Perez weiter zurückfällt, weil wenn die Confidence fehlt, dann kannst du dieses Auto nicht schnell fahren.
Ja, die Zähne fehlen.
Weil es einfach so zackig und unberechenbar ist und so direkt. Und jetzt hat Max genau das kritisiert, was er eigentlich so liebt. Also er ist mit, das war auch ihm einfach
zu spitz.
Zu spitz, zu direkt vom Fahrgefühl. Es hat ihm einfach nicht das Vertrauen gegeben. Und ich glaube, das werden wir auch die Saison noch häufiger sehen, dass das Auto nicht ganz so rund läuft.
Definitiv. Ich gucke mir gerade noch mal die Abstände an im Qualifying. Es ist ja Wahnsinn, wie eng sie zusammen sind. Leclerc hat ja eine brutale Runde hingelegt. Mhm. Piastri war auf Platz 2 mit einer Zehntel Rückstand. Mhm. Danach kommt Carlos Sainz, der wiederum 94 Hundertstel Rückstand hatte auf Piastri.
Das ist brutal.
Danach kommt Norris, der hatte 24 Tausendstel Rückstand auf Sainz. Und dann kommt Russell mit einer Tausendstel Rückstand auf Norris. Dann wiederum Verstappen mit 24 Tausendstel Rückstand. Wir reden von Tausendstel, nicht Zehntel, nicht Hundertstel, Tausendstel.
Das ist heftig.
Auf Russell. Und dann kommt Hamilton mit 54 Tausendstel Rückstand auf Verstappen. Das waren jetzt die ersten 7.
Das ist krank. Das ist vor allem, es sind so kleine Unterschiede. Die Autos selbst sind aber trotzdem so unterschiedlich. Und das ist ja, also diese paar Tausendstel sind der Unterschied zwischen dein Auto ist richtig gut und dein Auto ist einfach so fast undrivable. Krank. So wie Max gesagt hat, ein Go-Kart. Hat sich wie Go-Kart fahren angefühlt.
Wie auf der Kartbahn, so eine grüne Strecke so ein bisschen. Aber es ist wirklich unglaublich, was
auf dem Niveau
dort abgeht. Ne?
Das auf der Strecke dann, ne? Und die Fahrer so zu platzieren, dass man dann die Runde so frei hat, um da rumzukommen in dieser Zeit und dann so nah beieinander. Also das ist einfach ein Nervenkitzel, den man da im Qualifying hat. Absolut. Und ich hatte wirklich Puls. Ne? Also es war, ich habe so gemerkt, Q1 geht los. Der Puls, der war direkt sonst wo. Also ich habe es wirklich bei mir am Hals gespürt, den Puls. Es war einfach nur Aufregung pur, weil ich meine, es war klar, also für mich war klar, Leclerc hat das beste Auto. Mhm. Wenn er das gut zusammenbekommt, gehört ihm die Pole. Er hat eine super gute Chance, endlich seinen Monaco-Fluch zu brechen, das Rennen zu gewinnen. Als erster Fahrer, der wirklich aus Monaco kommt, in Monaco zu gewinnen, also ein Heimrennen.
Also wirklich Heimrennen.
Ja,
also wirklich vor der Haustür.
In diesem Land, wo ich glaube 36.000 Einwohner
sind. Es ist recht kompakt.
Ja, es ist super kompakt. Das Rennen geht ja im Grunde genommen durch das komplette Land.
Mhm. Also ja, fast. Ja,
ja. Ja, so Großteil. Durch einen Großteil auf jeden Fall. Ne?
Das ist wie, als würdest du in Leipzig durchs Zentrum ballern.
Genau, so. Ja. Es ist auch ein Spaziergang durch Monaco, ist auch nicht so lange. Mhm. Und dann als Erster in diesem Land zu gewinnen bei dem Rennen, das motiviert, glaube ich. Und es sah ja auch gut aus, aber man muss die Runde auch erstmal zusammenbekommen dann im Qualifying. Ein kleiner Fehler und das war's. Und das ist dann nicht so ein bisschen, ja, man kommt halt von der Strecke ab, hat Track-Limits und landet im Kiesbett. Nee, da kommt die Wand.
Dann ciao. Und man hat es ja gesehen, er hat ja schon mal die Pole gehabt in Monaco und hat dann aber in der nächsten Runde das Auto weggeschmissen.
Er hatte sie sogar aber zweimal schon.
Ja, und dann konnte er nicht starten am nächsten Tag, weil das Getriebe so einen Schaden dadurch bekommen hat. Das heißt, er hätte vom Pole starten können, durfte aber nicht an den Start, weil das Auto kaputt war. Also in Monaco, das ist ein Fluch, einfach wirklich ein Fluch, den Leclerc da auf sich sitzen.
Ja, und es ist halt allgemein so eine Mischung zwischen super viel Perfektion, auch einfach nur Glück. Weil selbst wenn man selber die Runde perfekt zusammenbekommt, kann auf diesen restlichen 3 Kilometern noch sehr viel passieren. Da sind noch 19 andere Fahrer, die ebenfalls überm Limit fahren an der Strecke. Und wenn da irgendwas passiert, gelbe Flagge, Red Flag, so.
Apropos Fahrer, die über ein Limit fahren.
Oh, Rennstart. Was eine Überleitung. Das war ja mal eine Überleitung.
Meine Notiz für den Rennstart. Normal schreibe ich mir das immer sehr detailliert auf. Diesmal sind es 3 Worte. Einfach nur WTF. Das ist meine Notiz zum Rennstart.
Ja, die ist gut. Ich habe es ein bisschen ausführlicher formuliert. Okay. Um die Zuschauer mal abzuholen, ich habe aufgeschrieben, Magnussen verursacht brutal unnötigen Crash nach der ersten Kurve.
Ui, da haben wir differenzierte Betrachtungen. Das ist gut, das wird jetzt eine schöne Diskussion. Da habe ich es drauf. Okay, also dein Punkt ist klar, Magnussen hat den Startcrash verursacht.
Auf jeden Fall.
Wer es nicht gesehen hat, einfach wieder kurz googeln. Monaco 2024 Startcrash. Mhm. Und dann könnt ihr euch eine detaillierte Entscheidung dann
also
selber eine eigene Meinung geben.
Es war ein brutaler Crash. Und ich meinte davor sogar noch zu Felix so, ich glaube, das wird jetzt Chaos pur. Es war so, als die Ampel runtergezählt hat, waren das noch so meine Worte.
Ja.
Und dann geht's da um die erste Kurve rum und man hat ja erstmal überhaupt nicht mitbekommen, was passiert ist. Weil dann,
gar nicht, ne?
Sainz war schon beim Casino. Da hat man aber schon gesehen, so, da fliegen ein bisschen viele Funken, dafür, dass man an der Stelle gar nicht so schnell ist.
Ja, da dachte ich schon, Plattfuß oder
irgendwas kaputt. Und dann hat er gebremst und ist einfach nur mit qualmenden Reifen nach vorne geradeaus gefahren. Mhm. Zum Glück nicht in die Bande rein.
Ja.
Aber der Reifen, der war hinüber.
Der Reifen war hinüber, der hatte sich an Piastri, am Unterboden, leider kaputt gemacht in der ersten Kurve.
Ja, und dann kam der Cut. Und man hat einfach nur Trümmerteile gesehen.
Wahnsinn. Und dann war von relativ oben gefilmt. Diese 3 Autos standen da. Aber man hatte ja nicht gewusst, was ist. Und ich dachte, cool, da stehen 2 Autos. Aber was ist denn das Ding da in der Mitte? Also ich habe das nicht mehr als Auto identifiziert. So. Ich dachte, da liegt ein Stück von der Bande oder
von
irgendwas.
Von Peres das Auto.
Aber das war von Peres das Fahrzeug.
Das hat so zerlegt.
Eieieiei.
Helmut Marko hat im Interview danach gesagt, das war so ein Schaden jetzt 2 bis 3 Millionen.
Puh.
Die aufs Budget Cap natürlich gehen. Also komplett katastrophal. Aber du siehst die Schuld nicht bei Magnussen?
Er hätte den Unfall verhindern können, aber er ist nicht schuld an dem Unfall, weil Peres hat in den Spiegel geguckt. Er hat ihn die ganze Zeit gesehen auf den Aufnahmen.
Ja, aber.
Weil während der Crash war, habe ich nämlich sofort das Handy genommen, F1 TV, und mir die ganzen Kamerawinkel, bevor es in der Wiederholung war, immer wieder angeguckt. Und Ich wäre an derselben Stelle, wo Magnussen war, genau auch dort gewesen. Also ich persönlich.
Also,
er hätte ihn verhindern können, ja, aber er ist nicht der Verursacher.
Ja, ich verstehe, auch, wie Magnussen an die Stelle rangekommen ist. Ich habe auch schon ein paar Mal probiert, in Monaco erfolgreich im Simulator zu starten. So.
Irgendwie mehrfach probiert, so, erfolgreich zu starten.
Ja, also ich sag mal, mit einem guten Start kommst du schon in der ersten Kurve. Im Zweifelsfall, wenn man sich dann ein bisschen vorbeidrängelt, kommt man da auch 1-2 Plätze mal nach vorne, wenn die anderen Fahrer mitspielen.
Genau.
Bei Magnussen hat es ja auch geklappt. Er hat auf der Innenseite, konnte er, ich glaube, Zhou überholen. Bottas.
Ja.
Ist er vorbei und ich glaube, das hat ihm dann die Confidence gegeben, dass er auf der Innenseite früh ans Gas gehen konnte noch und dann auf diese Gerade sich rechts gehalten hat und dann probiert hat, einfach neben Peres durchzukommen.
Ja.
Und ja, Peres hat ihn gesehen. Und Peres hätte den Unfall definitiv verhindern können, indem er sich weiter links gehalten hätte.
Richtig.
Dann hätte er aber nicht auf der Ideallinie bleiben können. Und Magnussen war zu keinem Zeitpunkt vor Peres. Er war mit dem Vorderrad am Hinterrad.
Ja.
Das ist für mich einfach nicht der Punkt, wo ihm die Stelle gehört hat. Also Peres hätte den Unfall verhindern können. Er Es war aber nicht seine Aufgabe.
Das hast du schön gesagt, ja. Perez hätte es verhindern können, war nicht seine Aufgabe. Er hat auch damit gerechnet, dass sozusagen, wie jeder normale Mensch, Magnussen zurücksteckt. Mhm. Aber Magnussen, es war auch nicht sein Fehler an der Stelle. Also, die haben beide damit gerechnet, der andere gibt nach.
Ja.
Und es hat keiner nachgegeben und dann ist das passiert, was passiert ist.
Ja, jeder hat halt gedacht, okay, das kann nicht passieren, das passt einfach nicht.
Nicht genau, der andere
an der Stelle, der andere muss nachgeben. Genau. Jeder weiß, es passt nicht.
Ja.
So, aber am Ende, also ich bin der Meinung, Magnussen hätte nachgeben müssen.
Okay.
Also, weil er einfach nicht vorne war. Er hat halt probiert zu überholen, war zu langsam.
Also auch bei dem Sky-Voting war es sehr eindeutig, dass sehr viele gesagt haben.
Hey, also wahrscheinlich hätte am Ende so einmal Gaslupfen ausgereicht. Er hat halt massiv an Schwung verloren.
Mhm.
Das wollte er natürlich nicht, ist ja verständlich. Man will ja überholen. Aber genauso kann ich halt verstehen, dass Perez die Situation sieht. Sich denkt, okay, ich bin vorne, warum sollte ich jetzt hier von der Ideallinie runtergehen oder vom Gas gehen oder wie auch immer ihm Platz lassen?
Mhm.
Weil dann wird er überholt, verliert auch an Schwung.
In dem Fall hast du es jetzt gerade sehr gut zusammengefasst, die ganze Situation. Also am Ende finde ich die Entscheidung, dass es als Rennunfall gewertet wurde, zu 100% richtig.
Krass.
Weil man kann jetzt niemanden sagen, du hast jetzt mehr Schuld wie der andere, weil beide einfach sturköpfig waren.
Ja,
aber es war ein optisch schön anzusehender Unfall, falls man das mal so
betrachtet. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also man darf es natürlich nie zu laut sagen und immer natürlich im Hinblick darauf, dass es möglichst allen gut geht und dass niemand zu Schaden kommt.
Ja.
Aber zu Monaco gehört sowas irgendwie auch dazu.
Absolut.
Also es muss in Monaco knallen.
Ja. Ich habe auch dir gerade nochmal die Aufnahme gezeigt von einem Zuschauer, der hat sozusagen hinter dieser Leitplanke gestanden und die Streckenposten gefilmt. Genau an der Stelle, wo die beiden eingehämmert sind. Und was da an Trümmer geflogen kam und dass die Streckenposten, die standen ja wirklich an der Leitplanke. Und dass da niemand zu Schaden gekommen ist und dass die eigentlich gefühlt auch gleich einen Schritt also zurückgesprungen sind und dann gefühlt gleich aber losrennen, um Hilfe zu leisten.
Boah, das ist generell in Monaco
Wahnsinn.
So brutal.
Wahnsinn.
Es gab eine Aufnahme, da hat man... Die war relativ weit reingezoomt gefilmt und dann hat man so gesehen, wie auf einmal in super Slow Motion von Perez das Auto durch das Bild geschleudert wurde, von rechts nach links. Aber im Hintergrund hat man schon gesehen, wie
genau
die Streckenposten über die Treppen und Banden gesprungen kommen, schon irgendwie fünf hintereinander.
Ja.
Man sieht das Auto noch,
das bewegt sich
durchs
noch, ne?
Bild rutschen. Und die Posten, die kommen schon angesprungen. Also es war wirklich...
die sind echt super trainiert
an der
Strecke, ne?
Vor allem, die haben super viele Streckenposten. Ich habe mir ein Video angeguckt, wie das in Monaco alles funktioniert. Mhm. Weil ja die Strecke super eng ist. Es ist super wenig Platz. Die müssen ja auch die Fahrzeuge mit einem Kran immer bewegen, sobald irgendwas ist. Zum Teil können die Fahrzeuge dann auch während den Sessions gar nicht bewegt werden.
Ja.
Und müssen dann da erstmal stehen bleiben, weil das einfach ein viel zu großer Aufwand ist mit den Hochhäusern und so. Und die haben im Durchschnitt alle 15 Meter einen Streckenposten
alle an der 15 Strecke. 15 Meter?
Ja.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja, also es sind irgendwie über 800 Leute, die während dem Rennwochenende, sobald Action ist, an der Strecke aufpassen.
Krass.
Und für Hilfe da sind. Und das ist halt dann im Durchschnitt alle 15 Meter grob.
Das wow, ist, Wahnsinn.
Wenn man sich das mal überlegt.
Vor allem, das ist ja nicht nur dieses
brutal.
Wochenende, das sind ja auch noch historische Rennen in Monaco die Wochen zuvor. Das heißt, da ist.
Der Porsche Supercup ist gefahren.
Porsche Supercup, Formel 2, Formel 3 ist auch gefahren.
Formel 1 dann auch noch. Also, es ist einfach echt viel Action, die da abgeht. Und es zeigt aber auch jedes Mal wieder, dass so viel da gebraucht wird.
Definitiv. Ich hatte vorhin noch vergessen, meinen positiven Herausstecher aus dem Qualifying zu nennen.
Mhm.
Das brauche ich nämlich jetzt für die nächste Überleitung. Und zwar war mein positiver Herausstecher Pierre Gasly. Er ist mit einem Alpine in Monaco in die Top 10 gefahren.
Mhm.
Und davor ziehe ich absoluten Hut, weil das Auto ist einfach ein Eimer. Und er denkt, das geht
das
einfach.
Das ist ein Eimer. Das,
und er schafft es einfach in die Top 10 zu fahren. Und dann hat er noch so ein übel sympathischen Teamkollegen. Und es war noch nicht gleich rote Flagge sozusagen nach dem Crash von Perez. Und Ocon war der Meinung so, hey cool, wir sind alle beide in den Punkten.
Geil.
Lass mal überholen in Monaco. Lass mal meinen Teamkollegen überholen. Und fährt ihn einfach in die, also ja, in die Karre gefahren. Nicht, die Räder haben sich berührt, aber Gasly war schon ganz weit außen an der Wand. Also er hätte nirgendwo anders mal hingekonnt. Ocon hätte aber auch nicht woanders hingekommen, weil er hatte ja das Momentum vom Vorbeibremsen. Also, die geraten aneinander und Ocon hebt richtig nice ab. Also wirklich schön abgehoben, hat dabei sich das ganze Auto zerstört. Die haben noch versucht, während der roten Flagge das irgendwie zu richten. Ah, nee, warte, das Auto kam nicht zurück.
Ja, genau,
das ist das Problem. Die haben das Auto von Gasly nochmal gerichtet. Hat mich nämlich gewundert, warum haben denn die das Auto von Gasly dort in der Box und nochmal komplett auf dem Vermessungsstand und alles. Und dann kam die Wiederholung und hat man gesehen, wie Ocon ihn da hops genommen hat.
Die Aktion... Immerhin, Ocon hat es auch eingesehen, dass es einfach eine dumme Aktion von ihm war. Ja. Also hat er auch im Nachhinein dann auf Social Media natürlich ein Statement so abgegeben. Aber
das war...
Also mehr kann man sein Wochenende in Monaco echt nicht...
Von Top zu Flop.
Das ist einfach... Ja. Vor allem unter Teamkollegen. Die haben eh nicht das beste Verhältnis. Dann so eine Aktion, die verbessert es doch nicht.
Nein, im
Gegenteil. Beim Team, da läuft es irgendwie gerade auch nicht so super rund.
Ja.
Niemand wäre böse gewesen, wenn Ocon jetzt nicht Gasly überholt hätte, sondern hinter ihm geblieben wäre. Für das Team wäre es trotzdem einfach nice gewesen. Stattdessen will er da unbedingt vorbei. Und also ja, ich verstehe es, als Rennfahrer will man ja immer dann vorne sein, aber...
Ja, vor allem, wenn du deinen Teamkollegen gerade ein bisschen... nicht leiden kannst, sag ich mal, dann willst du ja irgendwie zeigen, dass du es kannst und an dem vorbei.
Ja.
Aber wenn er sich benommen hätte und das Rennen, man weiß ja nicht, wie es dann ausgegangen wäre, wäre vielleicht für beide Fahrer Punkte möglich gewesen.
Ja.
Und das hat er einfach mal schön in die Karre gefahren.
Ich meine, sie hätten ja das restliche Rennen weiterhin problemlos gut managen können.
Ja.
Es war ja wirklich nur diese erste Runde.
Ja. Die Pace war ja genau auf, also Alpine hätte vollfahren müssen, die anderen haben ein bisschen ruhig gemacht.
Ja.
Zum Vergleich, die ersten Runden waren teilweise 10 Sekunden langsamer wie im Qualifying.
Also
langsamer ist ja klar, aber 10 Sekunden langsamer wie im Qualifying. Mhm.
Allgemein sind die Autos aber echt schnell geworden, ne, diese Saison.
Ich fand auch über die Sessions, wie sie sich verbessert haben, von so 15er Zeiten haben wir ja angefangen und schon gedacht, so, boah, krass, und das wurde immer mehr.
Aber im Qualifying, dann waren die am Ende ja über eine Sekunde schneller als letztes Jahr.
Ja.
Also das ist heftig, was sich da an der Entwicklung getan hat bei den Fahrzeugen.
Qualifying eine 10-2, also eine Zehntel mehr, und dann hätte Leclerc einen Rundenrekord von Monaco aufgestellt. Da hat nicht viel gefehlt.
Den sehen wir nächstes Jahr.
Den Rundenrekord?
Ja,
das ist realistisch, auf jeden Fall. Ja. Bevor dann die langsamen Autos kommen.
Nein, in Monaco wird das dann nicht so ein Problem.
Ja, stimmt. Also die fahren ja auch so dann 5 bis 10 Sekunden langsamer pro Runde. Mich hat das erste Mal irritiert, als Russell gesagt hat, hey, warum muss ich denn so langsam fahren? Ich habe noch eine Pace von 3 Sekunden. Es ist eine kurze Strecke, wo du zwischen 1,10 und 1,20 fährst und nochmal 3 Sekunden. Das sind Welten, das ist, als würdest du dir einen Kaffee machen, während du Auto fährst.
Aber ich glaube, da kommen wir auch jetzt zu einer sehr spannenden Thematik, was auch im Nachhinein dann viel von, ich glaube, Toto Wolff meinte auch, ja, das ist halt typisch Monaco, so diese Strategiespiele
so
dann.
Typisch,
und während dem Rennen wurde es auch von den Sky-Kommentatoren, finde ich, zu Recht auch kritisiert. Also ja, Monaco gehört dazu. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Monaco rausgekickt werden sollte, weil es ein langweiliges Rennen ist. Aber ich fand, dieses Rennen war schon wirklich brutal langweilig.
Brutal langweilig. Sehr langweilig.
Es war, also die Zeiten, die da gefahren wurden, bin ich ganz ehrlich, da schaffe ich im Simulator konstant 2,5 Sekunden schneller als das, was die im Rennen gefahren sind. Also... Und Monaco im Simulator macht keinen Spaß.
Ja, so, ja.
Und das ist eine Zeit, die ich dann konstant fahren kann. Und die fahren 2,5 Sekunden langsamer, weil die Reifen managen. Russell ist mit Medium.
Das ganze Rennen.
77 Runden ist er gefahren mit dem Reifen.
Das zeigt, wie langsam sie unterwegs waren.
Es war, ich fand es aus dem Grund schon wirklich fragwürdig, ob man nicht vielleicht für nächstes Jahr sich überlegen müsste, ob man einen Zwei-Stopper-Pflicht macht. Weil, ich meine...
Da haben Russell und Verstappen tatsächlich in einem Interview drüber diskutiert. Okay. Die haben irgendwie miteinander rumgeblödelt und da hat er gesagt, na, das nächste Mal machen wir Pflichtboxenstopps für alle oder irgend sowas.
Ja, ich meine, ein Boxenstopp ist Pflicht. Letztes Jahr in Katar gab es ja dann auch wegen den Reifen, weil die nicht so lange durchgehalten hatten, eine Änderung, dass maximal 18 Runden auf einem Reifen gefahren werden durfte. Also es ist ja in der Formel-1-Welt theoretisch möglich, so eine Änderung zu machen,
ja,
so rein vom Reglement her.
Keiner hätte was dagegen.
So, und wenn zwei Pflichtboxenstops sind, verändern sich zwei Dinge. Die Strategie wird deutlich komplexer. Es wird zweimal super kritische Punkte geben, wo man mit einem Undercut oder Overcut irgendwas an den Positionen auf dem Fahrerfeld ändern kann. Und die Fahrzeuge können mehr am Limit fahren, weil auf einmal ist egal, ob der Reifen lange hält oder nicht. Man muss den eh zweimal wechseln.
Ja.
Und wenn die Fahrzeuge dann am Limit fahren, gibt es wieder mehr Fehler, was wieder mehr Chaos verursacht, was gleichzeitig wieder mehr Random-Faktoren reinbringt und
richtig,
Flexibilität
richtig, richtig
in der Strategie. Ich glaube, das würde das Rennen so viel spannender machen.
Definitiv. Das war auch so ein Gedanke von mir, wo ich dachte, als ich die Rundenzeiten dann so eingeordnet habe, dachte ich mir so, okay, hier wird nichts mehr passieren, weil die fahren so entspannt, dass selbst wenn du einen Fehler machst, haben die ja noch genug fahrerisches Können, um diesen Fehler bei diesem Tempo abzufangen. Man hat ja gesehen, bei den Leclerc hat nach dem Rennen dann nochmal, als sie miteinander gequatscht haben, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen, als sie miteinander gequatscht haben, hat er auch gesagt, als ich dann angefangen habe mit Pushen, ich hatte überhaupt keine Referenzpunkte, das war alles so ein, okay, wo bremse ich denn jetzt erstmal? Das war erstmal so nach Gefühl bremsen. Weil der ist das ganze Rennen so langsam gefahren und die letzten Runden, wo er ein bisschen freier fahren durfte, haben einfach die Bremspunkte gefehlt, weil das ganze Rennen nur rumgerollt wurde.
Ja. Und auch Russell, der da von seinen 3 Sekunden, die er noch in der Hosentasche hat, geredet hat, haben wir auch so das ganze Rennen über Jokes gemacht, weil dann der Abstand von Russell immer größer wurde. Da hat sich eine richtige Lücke aufgetan, die zum Teil irgendwie bei 20 Sekunden war oder kurzzeitig über 20 Sekunden. Aber die war immer so, dass Leclerc gerade nicht entspannt zum Boxenstopp kommen konnte.
Ja, ja, ja.
Weil dann immer das Problem ist, kommt er wirklich noch vor Russell raus oder bleibt er dann hinter Russell hängen und hat dann Verstappen auf einmal im Nacken. Und wir haben dann die ganze Zeit Jokes gemacht, so ja, Russell hat aber noch 3 Sekunden in der Tasche. Aber das war dann so 10 Runden vor Ende, haben wir die Jokes gemacht, wo die Lücke dann noch so 16 Sekunden war. Und dann fährt er die Lücke aber auch auf diesem alten Reifen wieder zu.
Einfach mal zu, innerhalb von ein paar Runden waren es nur noch 10 Sekunden.
Also er hatte die 3 Sekunden wirklich noch in der Hosentasche, das war kein Joke.
Ja.
Und das hat er am Anfang vom Rennen gesagt, am Ende vom Rennen holt er die aus der Hosentasche raus. Also was ist denn das bitte?
Ja, einfach nur rumgerollt. Und kurz zum Verständnis, warum das überhaupt so langweilig geworden ist. Dieser schöne, spannende Crash am Start hat eine rote Flagge verursacht, dass wir das nochmal kurz aufrollen. Und während der roten Flagge haben die Teams ihre Reifen gewechselt, somit 2 Reifenmischungen gefahren, Pflichtboxenstopp sozusagen erledigt. Und damit hatten sie die Möglichkeit, das Rennen von Start bis zur Ziellinie einfach durchzufahren, legal. Ja. Und das war halt so der große Punkt, das haben fast alle haben das eigentlich gemacht. Bottas hat, glaube ich, eröffnet mit einem Boxenstopp. Verstappen ist auch reingekommen und hat dann versucht, mit einem frischen Reifen er hing hinter Russell fest und hat dann versucht, mit einem frischen Reifen zu attackieren. Aber auch das hat nichts gebracht.
Er war zwar deutlich schneller, also zum Teil hatte er Zeiten, die so 5 bis 8 Zehntel schneller waren. Und wenn man sich anschaut, wie langsam eigentlich der Red Bull war, und dass er trotzdem dann so viel schneller als Russell gefahren ist im Rennen zwischenzeitlich, zeigt, wie langsam Russell gefahren ist. Aber es hat halt nicht gereicht, weil zum Überholen, glaube ich, brauchte man üblicherweise so 2 Sekunden an Geschwindigkeitsüberschuss, weil DRS ist super ineffizient. Das bringt, ich glaube, 500stel waren es oder 5000stel. Es war super wenig, was das DRS auf der Strecke ausmacht. Ja, und dann ist eigentlich egal, wer wie schnell fährt. Und auch der Reifenverschleiß ist relativ egal, solange man halt die Renndistanz irgendwie hinbekommt.
Ja.
Und da bringt es nichts, schneller zu sein, weil man fährt halt einfach nur hintereinander her.
Definitiv. Es gab 4 Überholmanöver im ganzen Rennen. Ich habe mitgezählt. Also so im Renntempo, die Kurve 1, das zählen wir mal nicht dazu.
Es waren
so
aber wirklich geile Überholmanöver.
Und für mich das Überholmanöver des Wochenendes hat Logan Sargeant abgeliefert.
Das war ein richtig gutes Überholmanöver.
Echt cool. Und ironischerweise, von den 4 Überholmanöver hat 2 Stroll gemacht und 1 Sargeant. Das soll schon mal was heißen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, dieses Überholmanöver von Sargeant war so, dass Joe, also Sargeant wurde überrundet, hat sich direkt dahinter gesneakt. Und hat dann Joe sozusagen, der auch die Überrundeten vorbeilassen musste, hat sich dann so positioniert, dass Joe dann gar nicht mehr einscheren konnte und ist dadurch dann mit vorbeigehuscht. Und das war einfach smart gelöst.
Das war so an Überholmanövern eigentlich mit das Cleverste, was man in Monaco so machen kann.
Genau.
Mit diesen riesigen Autos, die kaum nebeneinander da lang passen, die kaum die Haarnadelkurve überhaupt schaffen. Vom Lenkwinkel.
Definitiv. Und die anderen 2 Überholmanöver von Stroll. Stroll, da müssen wir auch noch drüber reden. Alonso und Stroll. Stroll hatte einen frischen Satz Softreifen und die anderen hatten sehr abgefahrene alte Reifen. Und dadurch hat er so einen massivsten Übersprung gehabt, dass er sozusagen 2-mal überholen konnte. Da gibt es jetzt nicht so viele Props von mir, weil das hätte, glaube ich, jeder Fahrer in diesem Feld hingekriegt, wenn du mit frischen Reifen gegen ganz, ganz alte, harte Reifen fährst. Warum hat er denn einen neuen Satz weiche Reifen gehabt? Was ist denn da passiert?
Ich muss sagen, ich fand die Strategie, auch wenn es ja so ein bisschen die Haas-Vibes mit dem, kam so ein bisschen hoch von den letzten Rennen. Aber bei Alonso ging halt das ganze Wochenende nicht so viel. Und dann hat er im Rennen angefangen, eine Lücke aufzumachen für Stroll, der vor ihm war. Damit Stroll, weil in Monaco ist der Zeitverlust in der Box verhältnisweise klein.
Ja.
Im Vergleich zu anderen Rennstrecken, weil halt alles so kompakt ist, da ist die Boxengasse halt einfach gar nicht so groß. Deswegen verliert man nur 20 Sekunden bei einem regulären Boxenstopp ungefähr. Und diese 20 Sekunden hat Alonso dann über einen sehr langen Zeitraum aufgemacht. Also das hat fast das ganze Rennen gedauert, bis halt von Stroll die Reifen durch waren. Und dann, als das Fenster groß genug war, ist Stroll rein auf Position 11, war er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Genau, es ging eigentlich um Punkte. Das war genau, der Plan.
Hat dann, ohne eine Position zu verlieren, seinen Boxenstopp gemacht, ist dann 0,5 Sekunden vor Alonso wieder rausgekommen mit frischen, soften Reifen und hat dann angefangen aufzuholen, um in die Punkte zu fahren.
Das war der Plan?
Die Strategie, eine 12 von 10.
Absolut.
Also das Beste, was Aston Martin da aus der Situation machen konnte. Ja. Und dann hat Stroll, wie es sich für Monaco gehört, die Bande berührt, aber ein bisschen zu doll.
Und sich einen Plattfuß eingefahren. Ja.
Und musste wieder in die Box. Damit war die Strategie hinüber. Aber also die Idee, wirklich genial, die Umsetzung, schade.
Die hätten, glaube ich, die Fahrer tauschen sollen. Dass Stroll alle auffällt. Also er hätte dann seine Renngeschwindigkeit fahren können. Und Alonso hätte mal ein bisschen Gas gegeben davon.
Ja.
Ich bin heute aber auch ein bisschen unfair den Stroll gegenüber.
Ja, er hat es gut gemacht. Ich meine, dass er angekommen ist.
Er ist angekommen.
Das ist schon gut.
Und wir müssen auch Sargeant mal Lob aussprechen. Er ist durchgefahren. Ohne Fehler. So, wir haben ja immer ganz schön geschossen gegen ihn die letzten.
Ja.
Man muss ja auch immer einmal im Podcast, muss man jemanden geben,
Sargeant, den man schießt, muss ich sagen, das Überholmanöver, das war dann auch so, hat mich im Rennen beeindruckt.
Ja, was mit Nico Hülkenberg ist, das haben wir noch gar nicht mit angesprochen. Er wurde aus Versehen, also er ist mit im Startcrash sozusagen beteiligt gewesen. Also Magnussen und Perez sind rechts in die Wand. Hülkenberg hatte nur die Chance links vorbei, Augen zu und durch. Hat nicht ganz geklappt. Er wurde dann nochmal hinten rechts am Rad getroffen, dabei weggedreht. Aber in die Leitplanke, da war das Rennen auch vorbei. Ja, Ocon ist auch ausgeschieden. Und Sargeant ist auf P15 angekommen. Nur Vorletzter. Nicht Letzter.
Besser als ein Red Bull.
Besser als ein Red Bull. Okay. Es gab so einen Punkt bei dem Startcrash, den ich nicht ganz verstanden hatte, und zwar Joe. Er war auf dem letzten Platz, er hat den ganzen Unfall gesehen, hat auch sofort fast auf Schrittgeschwindigkeit runtergebremst. Und auch das Safety Car ist dann an Joe vorbeigefahren, um schnell erste Hilfe zu leisten. Was ich aber nicht verstanden habe, warum der Joe weitergefahren ist. Hast du das gesehen? Der hat sich dann sozusagen am Safety Car nochmal, da musste sogar die steigen aus dem Safety Car aus, oder Medical Car, steigen aus, und da haben die Streckenposten noch gezeigt, so, hey, geh nochmal zurück, hier kommt noch ein Auto, und dann ist er noch dran vorbeigefahren. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum Joe nicht einfach sagt, okay, da könnte jemand verletzt sein, ich bleibe jetzt hier erstmal stehen. Mhm. Das fand ich wirklich noch ein bisschen kritisch, so die Situation.
Ja, wobei ich glaube, dadurch, dass man konnte dann ja sehr gut sehen, was passiert ist, wo die Trümmerteile rumliegen, wo die Fahrer sind. Also er ist halt wirklich langsam gefahren. Er war ganz am Ende vom Feld, also er wusste, er kann sich da jetzt die Zeit lassen, die er braucht. Im Zweifelsfall kann er anhalten. Aber ich glaube, anhalten an der Stelle ist halt richtig mies fürs Auto, ne? Weil die Kühlung, die funktioniert ja eigentlich nur bei der Fahrt.
Ja.
Und was soll er da machen? Also es war klar, es kommt eine rote Flagge. Der hätte das Auto da eine Dreiviertelstunde parken müssen. Also klar, Motor aus dann. Aber das ist halt dumm. Dann kann am Auto nicht im Zweifelsfall nochmal irgendwas gemacht werden. Okay, nochmal gecheckt werden, ob alles passt. Mit dem Team hätte er nicht reden können. Er hätte ja natürlich auch nicht zurück in die Box gehen dürfen, weil dafür hätte es dann auch wieder eine 100.000 € Strafe gegeben, wenn er über die Rennstrecke läuft. Also es wäre einfach in der Situation super unpraktisch gewesen.
Okay. Ja gut, dann da gebe ich dir absolut recht.
Aber
das stimmt, so gesehen.
Auf jeden Fall.
Schon mal ein bisschen weiter gedacht.
Kritische Situation, mit dem Auto nochmal durchzufahren.
Ja, war halt so nah an dem See. Na gut, das war halt nirgendwo Platz.
Aber hast du gesehen, das Medical Car, was da lang gefahren kam? Also es kam ja schon mit ziemlich viel Speed angefahren, um natürlich schnell am Unfallort zu sein. Aber da ist dann in dem Moment sogar noch ein Reifen fast ins Medical Car reingeknallt, der an der Bande da irgendwo noch rumgerollt ist. Also
das hat schon heftig gescherbelt, genau.
Aber das zeigt auch, wie schnell die reagieren, ne? Dass das Medical Car dann direkt da ist.
Ja, dafür ist er da. Das fährt ja immer hinten am Feld mit los. Aber es sind halt... Ja gut, das war ein Haas hinten im Feld. Der hat nicht so viel Vorsprung zu einem Medical Car. Was ist denn heute los hier?
Okay.
Wenn sogar das Medical Car den sauber überholt. Das ist doch Nein. Also, es gab aber auch sehr, sehr, sehr viel Positives dieses Wochenende. Und das ist für mich der Rennsieger. Charles Leclerc hat es geschafft.
Ja, endlich. Er hat den Fluch gebrochen.
Und ich habe mich so sehr gefreut für ihn. Erst Norris, da war ich super happy, dass Norris ein Rennen gewinnt. Und jetzt gewinnt Leclerc in Monaco.
Es ist also...
Was ist los dieses Jahr?
Es ist wirklich wunderschön anzusehen, auch wie sich Ferrari gefreut hat, also wie die da die Nationalhymne gesungen haben.
Es ist Wahnsinn.
Dass man von Monaco die Hymne generell mal gehört hat, weil es war nicht nur der erste Sieg für Leclerc in Monaco, es war auch das erste Podium für ihn.
Ah, jo, stimmt.
Also erstes Mal Podium in Monaco und das, nachdem man die letzten Jahre dann da alle möglichen anderen Fahrer und Teamkollegen auf dem Podium schon gesehen hat.
Ich habe es ihnen so sehr gegönnt. Vor allem die letzte Runde, die ganzen Yachten, die da angelegt haben, haben dann auf einmal alle so gehupt, diese Runde so, hast du das mitbekommen?
Ja, und wirklich, und jeder hat gestanden auf der Tribüne und gejubelt. Und die Marshals, die auch schon in der letzten Runde dann beim Casino angefangen haben, ihm da zu applaudieren und so, also wo er die Runde noch gefahren ist. Und auch Aufnahmen, wo dann die Streckenposten Tränen in den Augen hatten. Leclerc meinte irgendwie, er hatte zwei Runden vor Ende, wurde er dann emotional. Ach so? Und meinte er, da da kamen dann die Emotionen hoch und er hat fast nichts mehr gesehen und dachte sich nur, okay, nicht jetzt, 2 Runden müssen noch gefahren werden. Also ich glaube, das ist muss eine Stimmung gewesen sein vor Ort.
Ich gönne Ihnen das so sehr, weil du sitzt in einem Ferrari, du wächst in dieser Stadt auf und gewinnst in einem Ferrari dieses Rennen. Wahnsinn.
Ja, und dann natürlich die Königsfamilie mit auf dem Podium.
Ey, die sind ja richtig mit abgegangen teilweise. Also sonst sind die so ultra steif. Also 80% der Leute, die dort standen, waren auch noch so ultra steif.
Ja.
Hatte ich das Gefühl, so die gratulieren dem Fahrer und denken sich dann meistens so, oh, ich will gar nicht hier sein, ich möchte nach Hause. So sehen die immer aus.
Ja, aber dann hier der,
Ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber er ist der Chef von dem ganzen Laden.
Genau, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß auch, muss ich zugeben, gar nicht.
Fürst,
König, Prinz, keine Ahnung. Aber auch der hat sich dann die Champagnerflasche genommen und da ein bisschen mit rumgesplasht.
Das muss man sich mal überlegen. Normal ist das sehr verpönt, da oben mit Champagner rumzuspritzen und dann kommt der Chef selber und macht hier,
ja, du, der hat sich dann ja auch da irgendwie 1-2 Schlücke draus gegönnt, ne, aus der Flasche.
Also, das zeigt schon, wie wichtig das auch für das ganze Gebiet, für die ganze Region war dort.
Das ist auch für die natürlich ein Highlight, die seit Jahren oder seit Jahrzehnten lebt dieses Land von dem Formel 1 Grand Prix. Und jetzt zum ersten Mal hat es jemand, der wirklich da aufgewachsen ist und aus diesem winzigen Land kommt, hat es einfach geschafft, ganz oben zu stehen.
Definitiv. Ja, es war auf jeden Fall sehr emotional. Und ja.
Ja, eine Sache noch abseits vom Rennen, die im Interview,
jetzt bin ich gespannt,
die ich mitbekommen hatte, dass Hamilton gesagt hat, dass er diese Saison nicht mehr für Russell sein wird. Wie siehst du das Ganze?
Er wird diese Saison nicht mehr für Russell fahren? Was da passiert?
Nee, also vor, dass er nicht mehr vor ihm sein
wird. Dass er nicht mehr vor, ich habe für verstanden.
Nee.
Ach so. Nee.
Wie siehst du das?
Also ich glaube, er kann das schon besser einschätzen wie ich hier in diesem Sitzsack. Ich glaube, er sitzt im Auto und hat da, glaube ich, eher ein Gefühl dafür. Ich würde nicht sagen, das ist die ganze Saison. Der wird schon so... Es ist Lewis Hamilton. Klar, er fühlt sich unwohl in dem Auto, aber spätestens in Silverstone würde Russell schlagen. Auch, ich weiß, Russell ist auch kommt auch aus England, aber da ist so dieses Heimrennen-Ding, diese Strecke liebt ihn, der liebt diese Strecke auch. Die Aussage würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Okay.
Aus der Ferne betrachten. Ja. Aber er sitzt halt in dem Koffer und muss das Ding bewegen.
Also ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall nochmal vor Russell sein wird, wenn Russell ein schlechtes Wochenende hat. Weil auch dem kann mal irgendwie ein Getriebe um die Ohren fliegen.
Oder
auch er kann mal wieder für die Gap gehen. Oder was auch immer so. Kann ja immer mal was
passieren. Jetzt habe ich schon verstanden mit dem Gap. alles klar. Ja, Singapur.
Ja, oder Magnussen räumt ihn ab oder so. Also es gibt ja sehr viele Random-Faktoren, die passieren können. Aber ich glaube...
Oder er räumt Bottas wieder ab. Aber jetzt hat er ja sein Cockpit, seitdem können sie sich, glaube ich, leiden.
Ja, jetzt gibt es ja keinen Grund mehr, ihn abzuräumen. Ne? aber ich glaube, so aus eigener Kraft kann es schon gut sein, dass Hamilton das ab jetzt wirklich immer schwerer haben wird im Team, weil er natürlich Updates bevorzugt Russell bekommt.
Auch auf was er angepasst
wird. Russell bekommt auch deutlich mehr Insights, was für Updates anstehen. Vielleicht auch, was für ein Update das überhaupt ist und wie das funktioniert, wie das Auto funktioniert. Weil ich glaube, alles, was Hamilton jetzt an Insights bekommt, wird Mercedes nächstes Jahr nur schaden.
Ja.
Weil es auch natürlich immer relevanter wird. Updates werden.
Also.
Das wird jetzt schon so sein, dass die Updates auch in Abhängigkeit mit dem Fahrzeug nächstes Jahr sein wird. Dass man sich überlegt, okay, wir bringen jetzt vielleicht schon den Unterboden, um dann nächste Saison mit dem Flügel oder mit dem Diffusor, keine Ahnung, das Auto nochmal besser auszubalancieren. Und Hamilton fährt halt nächstes Jahr nicht mehr für Mercedes, ne?
Der fährt für Ferrari.
Also ich glaube, es wird jetzt immer mehr zu so einer Situation, dass er halt einfach nur noch sagen kann, so ja, das Auto, das taugt mir, das Fahrwerk vorne vielleicht noch ein bisschen weicher oder den Sturz ein bisschen anders. So. Also dieses bisschen vom Gefühl, dass er sich im Auto wohlfühlt. Aber ich glaube, mehr wird da einfach nicht mehr passieren und das macht es dann natürlich schwer.
Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt auf nächstes Jahr, Hamilton im Ferrari.
Ich glaube auch, dass Leclerc jetzt einen richtigen Boost nochmal bekommt. Und dass, also dass jetzt gerade Monaco so dieser Fluch gebrochen, einmal das Heimrennen gewonnen. Ich glaube, das wird ihm auch so an Confidence für die nächste Saison oder allgemein jetzt als Fahrer einiges geben und ihn, also ganz stumpf gesagt, einfach nochmal 2 Zehntel schneller machen. So.
Definitiv. Und ich fand auch übelst krass den Rückhalt, den Leclerc durch seinen Teamkollegen Sainz bekommen hat. Mhm. Der hat ja vor dem Wochenende schon gesagt, er wird alles dafür tun, dass Leclerc hier gewinnt. Mhm. Also der hat ja schon vor dem Wochenende gesagt so, hey, ich nehme mich hier zurück, ich will, dass du dein Heimrennen hier gewinnst. Das muss man auch sagen. Und ich würde sagen, normal wäre das jetzt ein normales Rennwochenende, hätte ich gesagt so, okay, Leclerc übertrumpft Sainz jetzt häufiger, wie noch vor 3, 4 Rennen. Aber dadurch, dass er absichtlich, also nicht absichtlich, aber alles dafür tut, dass Leclerc sozusagen gewinnt, würde ich sagen, hat er sich Mühe zurückgehalten. Sainz. Aber ich bin gespannt, dieses Jahr ist echt einiges möglich. Also wie gesagt, Norris hat einen ersten Sieg, Leclerc hat das Heimrennen gewonnen. Was kommt als nächstes? Perez gewinnt in Mexiko?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe sogar noch, ich habe bei mir in den Notizen mit drinnen stehen, dass Perez eigentlich möglichst schnell aus dem Red Bull raus muss und irgendjemand anderes rein muss. Weil das Problem ist, wenn man sich jetzt mal die die Punktestände anguckt, sowohl von der Fahrerwertung als auch von der Teamwertung. Also die Konstrukteursmeisterschaft, die ist sogar noch kritischer, weil Red Bull hat dieses Wochenende richtig Punkte verloren.
Ordentlich
Punkte verloren, ja. Und wenn man sich anschaut, wie generell Perez im Vergleich zu Verstappen fährt und dass das Fahrzeug dieses Jahr, also es war ja klar, dass die anderen Teams näher dran kommen und die Dominanz wie letztes Jahr vielleicht nicht mehr ganz so stark ist. Aber dass es schon so früh so eng wird wieder, das hätte ich persönlich nicht gedacht.
Ja, wir werden mal abwarten. Also so
ja, ich meine, McLaren ist mit einem super starken Auto gerade unterwegs. Ferrari ist auch super stark. Und wenn Red Bull dann mit 1,5 Fahrern unterwegs ist.
mit 1,5 Fahrern unterwegs ist, sehr geil.
Da wird es, glaube ich, ein bisschen eng. Und ich weiß nicht, ob sie den Konstrukteurstitel mit der aktuellen Fahrerkonstellation wirklich holen können. Dieses Jahr.
Okay, ja, Konstrukteurstitel könnte echt noch interessant werden. Da sieht es aktuell so aus, dass Red Bull 276 Punkte hat und Ferrari 252. Da haben wir einen komplett offenen WM-Kampf gerade.
Ja, überleg also mal. Wirklich, das ist theoretisch könntest du das mit schnellster Rennrunde und einem Rennsieg könntest du die Lücke schließen, sofern Red Bull dann mal ein Rennen hat, wo ein Ausfall ist und dann vielleicht mal nur einen Punkt oder so. Also so Wochenenden kann es ja auch geben.
Und bei der Fahrerwertung sieht es wie folgt aus. Verstappen hat 169 Punkte und Charles Leclerc ist jetzt mit 138 direkt dahinter. Er hat noch einen Puffer, aber wenn du einmal in einem Sprintwochenende oder sowas und Charles Leclerc völlig durchdreht und im
Sprintwochenende und kommt
Verstappen sich dann nicht performt oder irgendwas, dann ist das, das kann in einem Sprintwochenende schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, und Max meinte auch, dass jetzt das nächste Rennen in Kanada ist auch nicht so die Stärke vom Red Bull. Da ist dann auch wieder die Thematik mit den Curbs, wo die nicht ganz so ans Limit gehen können.
Okay, ich würde sagen, ich vertraue Ihnen erst nach den Qualifying, was du das.
Ja, aber das sind so alles so Sachen, wo ich mir denke, oh, weiß ich nicht, Red Bull muss sich vielleicht was einfallen lassen, wenn die das gewinnen wollen, weil ich würde sagen, diese Dominanz, dass man einfach stumpf sagen kann, dass Red Bull das dominanteste Team ist und dass die gerade entscheiden, wo es lang geht in der Formel 1,
das ist
nicht mehr so. Sie haben einen Sie haben mit das schnellste Auto, in vielen Punkten wahrscheinlich sogar das stärkste Auto.
Mhm.
Aber die müssen gucken, wie die anderen Teams unterwegs sind, um dementsprechend das Rennwochenende zu gestalten.
Definitiv. McLaren ist ja auch sehr, sehr stark.
Ja.
P2 jetzt und P4 dieses Wochenende.
Ja. Also man hat es ja auch in Monaco gemerkt, so sobald die anderen Top-Teams was gemacht haben, musste im Grunde genommen Red Bull drauf reagieren.
Mhm.
Und das wird in den nächsten Rennen nicht anders sein.
Absolut.
Also ich glaube, diese Abstände, wo dann Max entscheiden kann, ja, okay, ich mache jetzt nur einen Boxenstopp,
mhm,
oder nö, ich bleib doch noch länger draußen. So das wird dann halt nicht mehr gehen, weil...
Das hat er ja so oft gemacht, so, ah, okay, ich pushe jetzt nochmal die schnellste Runde und dann hole ich nochmal einen Boxenstopp jetzt schnell raus, damit ich das machen kann.
Aber ich glaube, wenn sie Rennen gewinnen wollen und auch Meisterschaften dieses Jahr für sich entscheiden wollen, dann müssen sie auf das, was auf dem Fahrerfeld passiert, müssen sie reagieren.
Schnell reagieren.
Ja.
Ja, aber wir haben die wichtigste Frage jetzt noch nicht geklärt. Was ist deine persönliche Meinung? Monaco GP 2024 überholt oder immer noch legendär?
Ich finde, er ist noch immer legendär. Also alleine wegen dem Qualifying und dieses... am Ende, jede Rennstrecke ist unterschiedlich und... Mhm. Auf jede Rennstrecke muss man sich irgendwie vorbereiten. Und Vasseur hat es eigentlich ganz gut gesagt. Es war zwar nicht das spannendste Rennen, aber es gehört eigentlich dann eben auch zu diesem Rennwochenende dazu, mit den Gegebenheiten zu arbeiten.
Punkt.
Und da das Beste rauszuholen.
Absolut.
Und so gesehen hat Ferrari das super gut gemacht.
Mhm.
Monaco ist einzigartig. Das weiß jedes Team, wenn es ins Rennwochenende geht. Und dementsprechend sind auch die Vorbereitungen.
Ja.
Und dass halt das Rennen selber nicht so spannend ist, ist für uns Zuschauer dann vielleicht ein bisschen schade. Dafür ist das Qualifying umso spannender. Trotzdem würde ich persönlich mir erhoffen, dass wir nächstes Jahr vielleicht Regeländerungen haben mit 2 Pflichtboxenstops. Einfach, dass da darüber nochmal mehr Spannung reingeholt wird. Weil ich glaube, das macht es auch für die Fahrer dann trotzdem nochmal interessanter.
Da gehe ich mit. Ich finde auch, Monaco GP ist absolut zeitgemäß. Immer
komplett.
Noch. Wie gesagt, das Qualifying, die Qualifying Sessions, die Trainings und sowas, das darf einfach nicht aus dem Kalender verschwinden, dieses Rennen.
Ja,
das
ist man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass jede Runde kann was passieren. Wenn im Training, du kannst dir nicht einfach mal irgendwie was anfahren und dann fährst du kurz rein und wechselst einen Reifen. Also das hat man ja bei Bottas zum Beispiel auch gesehen, wo er aus der Schwimmbadschikane rausgefahren ist und dann nur durch eine kleine Bodenwelle einmal rechts angeschlagen.
Ja.
Direkt Achse gebrochen. Ja, damit war die Trainingssession für ihn auch erledigt, weil das Auto wurde nur von der Strecke geschoben, um möglichst wenig Track-Time zu eliminieren.
Mhm.
Ja. Und das Auto hat er erst nach dem Training wiederbekommen. Da fehlt ja einfach mal eine Stunde Training in Monaco.
Weil du ungefähr 3 Zentimeter zu weit rechts warst.
Ja.
Mehr ist es nicht.
Ist ja, krass. Und weil dann die Aufhängung direkt gebrochen ist. Also alleine solche Sachen, die machen das Rennwochenende ja so unberechenbar. Und ich meine, wir hatten letztes Jahr, hatten wir eine Situation, wo Ocon auf dem Podium gelandet ist, mit dem Alpine, also solche Sachen
ja,
so.
Ja.
Das sind halt Sachen, die passieren in Monaco, die passieren aber nicht irgendwo anders. Und dementsprechend das Rennwochenende, das muss bleiben.
Und mit diesen netten Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns diese Woche. Und es geht demnächst weiter, dann schon in Kanada, nach Montreal geht's. Und da haben wir ein paar andere Geschwindigkeiten in Montreal.
Oh ja.
Das wird ein bisschen schneller, das Ganze.
Das wird sehr viel schneller. Und wir haben jetzt 1 oder 2 Wochen?
Montreal ist schon...
Übernächste Woche.
Übernächste Woche.
Wir haben 1 Woche Pause.
Ach, was machen wir denn da?
Ich weiß es nicht.
Schauen wir mal. Alles klar, dann wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Erholt euch schön, arbeitet nicht so viel und wir hören uns in Kanada wieder.
Genau.
Also in Deutschland, über Kanada.
Genau.
Cool, bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.